Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Impfpflicht im Gesundheitswesen soll ab Mitte März kommen. Und da schlagen Sachsens Zahnärzte nun Alarm, weil einige dann ihre Praxen schließen würden und eine Versorgungslücke so droht. Warum das so kommen könnte, erklärt der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen, Holger Weißig. Wie klimaneutral kann die Schifffahrt sein? Im Duisburger Hafen wird da einiges ausprobiert. Wasserstofftechnologie spielt da etwa eine wichtige Rolle. Was genau da läuft, hören Sie. Und warum Hundebesitzer in Berlin gerade nicht gut auf die Stadtverwaltung zu sprechen sind? Da wurde gerade ein neues Hunderegister eingeführt. Und warum das für Empörung sorgt, das erklären wir. Was geschieht, wenn das Impfen gegen das Coronavirus in den Gesundheitsberufen, wie vom Bundestag beschlossen, ab Mitte März in Deutschland zur Pflicht wird? Das haben sich die Zahnärzte in Sachsen gefragt, beziehungsweise die Landeszahnärztekammer Sachsen hat dazu unter den Zahnärzten im Freistaat eine Befragung durchgeführt. Und das Ergebnis hat die Kammer und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen so beunruhigt, dass die beiden Institutionen einen Brief an den Ministerpräsidenten des Landes geschrieben haben, an Michael Kretschmer, CDU, in dem sie darauf hinweisen, dass die Impfpflicht auf die zahnärztliche Versorgungssituation in Teilen Sachsens zumindest deutliche Auswirkungen haben könnte. Darüber habe ich mit dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen gesprochen, mit Holger Weißig. Und ich habe ihn zunächst einmal genauer erklären lassen, warum seine Vereinigung so besorgt ist, dass sie den Ministerpräsidenten jetzt warnen mussten.
Wir wissen ja, dass eine einrichtungsbezogene Impfpflicht im März kommen soll. Und wir sehen durchaus Probleme damit auf uns zukommen in Land Sachsen. Und wir haben diese Konsequenzen, die sich gegebenenfalls ergeben können. Wir schauen ja alle ein bisschen in die Glaskugel hinein. Trotz dessen wissen wir, und das beruht auf Umfragen, diese Umfrage war nicht repräsentativ, aber sie gibt ja deutlich einen Trend an, dass es einen Großteil unseres Personals gibt, die nicht geimpft sind und die auch nicht gewillt sind, kurzfristig ihre Entscheidung zu ändern. Und darauf wollen wir hinweisen, weil dieses für die Versorgungslandschaft in Sachsen doch erhebliche Auswirkungen haben kann. Und das war der Grund. Wir geben Hinweise. Wir sind eine Körperschaft. Wir sind als Körperschaft ja sozusagen verpflichtet, neutral zu sein. Und im Übrigen vertreten wir ja auch, wenn man das jetzt mal als zwei Lager bezeichnen will, ohne jetzt eine künstliche Spaltung da schon reinzubringen, aber wir vertreten genauso diejenigen, die geimpft und geboostert sind, wie diejenigen, die diesen Schritt noch nicht unternommen haben und Personal haben, die diesen Schritt auch nicht nachvollziehen wollen. Und wir wenden uns an den Ministerpräsidenten und weisen darauf hin, Achtung, das kann doch durchaus Probleme im März in Sachsen geben, in der Versorgungslandschaft.
Gucken wir noch mal ganz kurz auf diese Befragung zurück, die Sie da angesprochen haben. Sie haben unter der Zahnärzteschaft eine Befragung durchgeführt, beziehungsweise die Landeszahnärztekammer. Mit welchem Ergebnis?
Also das Ergebnis dieser, ich betone es nochmal, eine nicht repräsentative Umfrage, weil wir schon ausgehen können davon, dass die Betroffenen schneller antworten, als die sagen, alles im grünen Bereich, muss ich mich gar nicht melden. Wir sehen aber, dass alleine in dem Anteil, die bei uns geantwortet haben, also ein Viertel der Zahnärzte, sind ja sozusagen nicht geimpft. Und wenn das die Praxisanzahl knapp 300 Praxen betrifft, die diesen Schritt nicht nachvollziehen, dann reden wir immer noch zum Schluss über 5% aller Praxen in Sachsen. Und das ist immer noch eine immens hohe Zahl. Und wie gesagt, wir können es nicht genau vorhersehen, aber trotzdem scheinen wir Regionen zu haben, wo ein hoher Anteil auch von Zahnärzten ist, die durchaus überlegen, wann gehe ich in die Rente. Und da kann dieser Tropfen das fast zum Überlaufen bringen, dass sie sagen, aus übergeordneten Gründen bleibe ich jetzt nicht hier im System und versorge die Patienten weiter. Ich kann jetzt auch sozusagen meine Altersruhe genießen und ziehe das vor, wenn jetzt diese erschwerenden Bedingungen dazukommen.
Also die Befürchtung ist eine Unterversorgung der Bevölkerung. Sie haben es aber gesagt, Sie vertreten sowohl Geimpfte als auch Geboosterte als auch Ungeimpfte. Die relativ hohe Zahl, die sich da ergibt, die Sie errechnen, wenn Sie auch sagen, es ist alles relativ mit dieser Befragung, ist nicht repräsentativ. Aber wie erklären Sie sich das?
Also Ich stelle erstmal voran, Impfen ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache und der Virus bleibt und ich kann entweder impfen oder erkranken. Und ich muss mich an diesen Virus gewöhnen. Das müssen wir uns alle. Das betrifft die Zahnärzte wie auch die Patienten. Nun haben Zahnärzte in letzter Zeit durchaus gezeigt, dass sie 2 Jahre schon damit gut umgehen konnten. Die konnten durch gute Hygienemaßnahmen beweisen, dass sie nicht über den Durchschnitt erkranken, eher gar geringer sind als die Normalbevölkerung. Und bei der zahnärztlichen Behandlung ist es ja der Patient, dessen Aerosol durch die Luft weht. Und da kommt natürlich durchaus das Argument, dass welche sagen, wieso muss ich mich denn jetzt impfen lassen? Und wir haben es doch 2 Jahre jetzt auch geschaffen. Und dann kommt vielleicht auch noch eine andere Komponente hinzu, dass man sagt, ich traue dem Frieden nicht. Nee. Warum müssen wir uns denn hier impfen? Und das gibt ja viele Leute, die auch montags hier auf die Straße gehen. Und da denke ich mal, dass die Politik auch einen kleinen Anteil dabei hat, weil es ist vieles versprochen worden. Und wenn ich mich an den Wahlkampf erinnere, man hat gesagt, dieses und jenes wird nie kommen mit uns. Und jetzt spricht man schon wieder darüber, dass eine Impfpflicht kommt, die man vorneweg im Wahlkampf kategorisch abgelehnt hat.
Herr Dr. Weißig, das klingt aber auch ein bisschen so, als würden Sie entschuldigen, dass es doch relativ viele Zahnärzte und ihr Personal gibt, das nicht geimpft ist im Verhältnis zum Rest der Republik. Kann man das entschuldigen, auch gerade mit Blick auf die Verantwortung gegenüber den Patientinnen und Patienten?
Wir sind dem Patienten schuldig, dass keine Gefahr ausgeht. Und wir haben immer ein ganz striktes Hygieneregime. Die Gefährdung des Patienten ist durch diese Impfung, ist die jetzt wirklich so viel niedriger, dass es ein Berufsverbot gleichkommt? Diese Frage muss ich mir von denjenigen, die sich der Impfe nicht stellen wollen, gefallen lassen. Und die wird auch ein Virologe gar nicht so einfach und ein Epidemiologe so einfach beantworten können, trägt das jetzt wirklich so wesentlich dazu bei, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet wird, wenn wir sozusagen in dem Beruf sich impfen.
Umgedreht könnte ja auch ein Schuh draus werden, dass man sagt, weil wir noch relativ viele Ungeimpfte unter unserer Klientel haben, befürworten wir die Impfpflicht berufsbezogen.
Es gibt immer Pro- und Kontra-Argumente, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir sehen durchaus die Situation, dass das Impfen eine ganz geringe Risikoquote mit sich führt. Und alles andere, was nicht Impfen ist, also wenn ich durch die Erkrankung mir die Immunität erwerbe, ist ein viel, viel höheres Risiko. Und Zahnärzte und das Personal sind im Durchschnitt zur Gesamtbevölkerung schon mehr geimpft als die Gesamtbevölkerung. Das können Sie auch positiv interpretieren, aber leider reicht es bei dieser Pandemie und das reicht momentan nicht aus und insofern werben wir für die Impfung. Bleibt aber unterm Strich die Frage, ist diese Ultima Ratio, also impfen oder mit dem Beruf aufhören, überall wirklich die sachgerechte Lösung? Und diese Frage müssen wir als Körperschaft stellen, weil wir eben wie gesagt auch diejenigen vertreten, die sich nicht impfen lassen.
Holger Weißig von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen. Und gestern hat sich auch der Landrat von Bautzen, Michael Harig, in einem Brief an Ministerpräsidenten Kretschmer gewandt. Darin hat er Kretschmer gebeten, sich gegenüber dem Bund für eine Verschiebung oder Aufhebung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht einzusetzen, weil er Versorgungslücken befürchtet. Der größte Binnenhafen der Welt ist der Duisburger Hafen. Umschlagplatz für mehrere Millionen Container jedes Jahr. Und der Hafen wird weiter ausgebaut. Bis 2023 entsteht hier das größte Containerterminal im europäischen Hinterland. Und das wird das erste sein, das mit Hilfe von Wasserstoff vollkommen klimaneutral betrieben werden soll. Auch jetzt schon gibt es Ansätze, die den Klimaschutz berücksichtigen. Den ganzen Betrieb, der benutzt zum Beispiel grünen Strom. Felicitas Böselager hat den Duisburger Hafen besucht und sich mit einem Mitarbeiter der Duisburger Hafen AG erst einmal einen Überblick verschafft.
Vor uns direkt der älteste Kran im Duisburger Hafen. Ein Kran, der gute 40, 50 Jahre alt ist, aber immer noch funktioniert, häufig gewartet, aber in voller Funktion.
Alexander Gaber steht auf dem Dach der Hauptverwaltung des Duisburger Hafens.
Um uns herum zahlreiche Container, eines unserer Leercontainerdepots, also die Container, die man sieht, die nicht unter der Kranbahn stehen, sind meistens leer, so ist es auch in diesem Fall.
Gaber ist der Leiter der Unternehmensentwicklung der Duisburger Hafen AG. Vom Dach der Verwaltung aus kann er nur einen Bruchteil der 1600 Hektar Fläche überblicken, die der Hafen AG gehören. Damit ist der Hafen an Rhein und Ruhr der größte Binnenhafen der Welt. Hafenmanager Markus Bangen verdeutlicht die Dimensionen. Sie
fertigen hier allein 4,2, 4,3 Millionen Container pro Jahr ab in unseren Terminals. Das heißt in Schiffen und Eisenbahnen knapp 20.000, 22.000 Schiffe im Jahr. Ungefähr die gleiche Zahl, 20.000 bis 22.000 Zugankünfte und Zugabfahrten bei uns im Hafen.
Zu den Waren, die hier umgeschlagen werden, gehören zum Beispiel Drucker, Tintenpatronen, Katzenstreu und Bier. Vieles, was in deutschen Haushalten vorhanden ist, war vorher einmal in Duisburg. So liegt es auf der Hand, dass hier viel Treibstoff benötigt wird. Weil der Hafen mitten in Duisburg ganz nah an Wohnquartieren liegt, beschäftigt das Thema Umweltschutz die Betreiber schon lange, erzählt Bangen.
Weil ich ansonsten ein massives Akzeptanzproblem mit der Bevölkerung schon seit 30, 40 Jahren hätte. Häfen, Binnenhäfen, eigentlich sind wir die Drehscheibe der umweltfreundlichen Verkehrsträger Schiene und Wasserstraße. Das bringt aber natürlich mit sich, da wo die großen Drehscheiben dieser Verkehrsträger sind, ist die lokale Belastung aber natürlich höher.
Denn auf der letzten Meile fahren in der Regel noch Lkw. So habe der Duisburger Hafen schon vor 20 Jahren über einen umweltverträglichen Betrieb nachgedacht, damit die Beziehung zu den Nachbarn stabil bleibt. Inzwischen ist der Duisburger Hafen dafür bekannt, dass er klimaverträglich wirtschaften will. Dabei ist der Hafen selbst nicht der größte Emittent, sondern die Lkw und Schiffe seiner Kunden. Es ginge also beim Hafen vor allem darum, Anreize zu schaffen.
Ich kann mich nicht hinstellen, zum Beispiel wenn es zum Thema PV auf Dächern geht, und von meinen Kunden verlangen, baut doch bitte auf alle eure Neubauhallen Photovoltaik auf die Dächer. Und selber mache ich es nicht.
Der Duisburger Hafenbetrieb hat einen grünen Stromvertrag bei den Stadtwerken und versucht, die Elektrifizierung der eigenen Maschinen voranzutreiben. Zusätzlich zu den eigenen konkreten Maßnahmen beteiligt sich der Hafen an verschiedenen Forschungsprojekten. Zum Beispiel an dem sogenannten RIND-Projekt, erzählt Markus Bangen. Dabei geht es um wasserstoffbetriebene Binnenschiffe. Denn die Binnenschifffahrt biete sich besonders gut für den Wasserstoff an. Außerdem gäbe es einen enormen Modernisierungsdruck in der Branche, fügt Gaber hinzu. Denn die Hälfte der Schiffe müssten in den nächsten 10 Jahren ausgetauscht werden. Dann erreichen sie ihre Altersgrenze. Er nennt die zentralen Fragen, die das Forschungsprojekt beantworten will.
Wo wird der Wasserstoff umgeschlagen? Nach Möglichkeit natürlich hier im Hafen. Wie wird er angeboten? In welcher Form? Also flüssig, gasförmig. Wie muss ein Binnenschiff aussehen? Das müssen wir als Hafen bereitstellen, damit wir sicherstellen, dass wenn die Binnenschiffe dann irgendwann fahren, sie immer noch hier in Duisburg abgefertigt werden.
Gleiches gelte auch für Lokomotiven. Auch hier beteiligt sich der Hafen an einem Forschungsprojekt. Insgesamt brauchten diese Projekte aber noch viel Zeit, fügt Hafenmanager Bangen an.
Das Drehen der Antriebstechnologie dauert, aber wir haben schon die klare Vision und Vorstellung, 2040 sind wasserstoffgetriebene oder wenn es niederländische Schiffe sind, auch gerne LNG, angetriebene Binnenschiffe, die Mehrheit.
Ein weiteres Projekt, das die Zukunft des Hafens prägen soll, ist das sogenannte Enerport 2. Hier soll auf einer alten Kohleinsel ein vollkommen klimaneutrales Containerterminal entstehen. Das Fraunhofer-Institut begleitet das Projekt. Federführend dabei ist Anna Grewe, die Abteilungsleiterin für elektrochemische Energiespeicher. Sie beschreibt, welche Technologien bei dem neuen Terminal zum Einsatz kommen sollen. Das sind zum einen Photovoltaikanlagen auf Dächern, aber auch an Fassaden.
Dazu passen dann entsprechend Energiespeicher, also Batteriespeicher für den Strom. Wir haben aber auch wasserstoffbasierte Erzeugung. Also das ist dann beispielsweise Wasserstoff-BHKW oder auch Brennstoffzellen.
BHKW bedeutet Blockheizkraftwerk. Es geht also auch um Wärme.
Und darüber soll dann aber eine intelligente Steuerung liegen.
Dabei geht es auch darum herauszufinden, welche Technologien sich gut miteinander verknüpfen lassen. Auf Dauer sollen dann andere Projekte an dieses angedockt werden können, zum Beispiel eine Wasserstofftankstelle. Die Wärme könnte auch anderen Nachbarn des Hafens zugutekommen.
Es gibt ja insbesondere in Wohnquartieren auch einen sehr, sehr hohen Wärmebedarf. Das merkt man ja jetzt auch, wo es ein bisschen teurer wird, fällt das dann vielen Leuten auch nochmal massiver auf. Und dadurch, dass der Hafen so ins Stadtgebiet eingebettet ist, kann man eben viel, viel besser Synergien heben aufgrund der räumlichen Nähe. Ich sage jetzt mal, wenn der Hafen zum Beispiel Wärme übrig hat, könnte man diese Wärme in ein Nahwärmenetz einspeisen und umliegende Quartiere versorgen.
Felicitas Böselager über die Entwicklung des Duisburger Hafens.
Mit Beginn des Jahres hat Berlin ein neues Hunderegister eingeführt. Alle Hundehalter sollen dort ihren Hund anmelden, zusätzlich zur Anmeldung bei der Steuer. Das Ganze ist kostenpflichtig, was aber nicht allein der Grund für die Empörung ist. Das Register sei zudem sinnlos, sagen Hundehalter. Unsere Reporterin Anja Nehls, die erklärt, warum Berlin dieses Hunderegister überhaupt eingeführt hat und was manch Herrchen und Frauchen daran aussetzt.
Der belgische Schäferhund Izzy fliegt nur so über die kleinen Hindernisse. Frauchen Angelika Robatschik muss nur noch zeigen, wo es lang geht. Einmal pro Woche kommen die beiden gemeinsam mit Border Collie Guinness und Besitzerin Dunja Reimann zum Hundeverein, um mit den Hunden ein bisschen Spaß zu haben. Ohne die Treffen hier hätten sie vielleicht niemals vom neuen Berliner Hunderegister erfahren, sagt Dunja Reimann.
Also tatsächlich nur über Leute vom Hundesport, ansonsten wären wir auch ahnungslos.
Seit Anfang des Jahres sind Berliner Hundehalter verpflichtet, ihren Hund in einem Hunderegister anzumelden. Dieses Gesetz wurde schon vor 7 Jahren auf den Weg gebracht und ist nun von der Berliner Senatsverwaltung für Verbraucherschutz umgesetzt worden. Bisher seien nur sogenannte Listenhunde oder Hunde, die zum Beispiel durch einen Biss auffällig wurden, von den Behörden registriert worden, so die Berliner Senatsverwaltung für Verbraucherschutz. Alle anderen Hunde müssen in Berlin zwar gechippt werden, sind aber nicht zentral erfasst. Aus Datenschutzgründen dürften die Berliner Finanzämter die Informationen, die über die Hundesteuer erhoben werden, nicht an das zentrale Hunderegister weitergeben. Außerdem sind für die Anmeldung im Hunderegister mehr Informationen nötig als bei der Meldung im Finanzamt. Das Register habe also Vorteile, so Jan Thomsen von der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz.
Dass scheinbar halterlose Hunde mit ihren Haltern wieder zusammengebracht werden können, wenn sie verloren gehen. Man hat außerdem einen Überblick über den Hundebestand in Berlin und kann da auch regulativ eingreifen, falls es Probleme gibt mit bestimmten Rassen. Das wird alles auch noch mal besser regulierbar.
Das Land Niedersachsen hatte schon 2013 ein zentrales Hunderegister eingeführt. Dort waren 3 Jahre nach Einführung laut dpa aber nur etwas mehr als die Hälfte der niedersächsischen Hunde registriert. Kein Wunder, sagen Dunja Reimann und Angelika Robatschik. Wer seinen Hund wiederfinden möchte, registriere ihn seit Jahren bei der kostenlosen Plattform der Tierschutzorganisation TASSO.
Die helfen einem auch, wenn die Hunde entlaufen sind oder was auch immer. Da kann man sich dann an die wenden. Das habe ich gemacht mit meinen Hunden.
Darüber hinaus sei jeder Hund gechippt und damit identifizierbar, sagt Ann-Kari Sieme vom Verein Berliner Pfoten. Auch sie hält das neue Register für sinnlos.
Zusätzlich kam da mit der Einführung des Berliner Hundegesetzes 2016, dass es verpflichtend ist, die Adressdaten des Halters am Hund zu befestigen. Das heißt, jeder Hund, der entlaufen ist, sollte eigentlich die Halterdaten irgendwie am Geschirr oder am Halsband mit sich tragen.
In Niedersachsen gab es einer schriftlichen Anfrage der FDP zufolge zwischen 2014 und 2016 ganze 6 Anfragen an das Register, durchschnittlich also 2 pro Jahr. Für Kritik sorgt auch die Tatsache, dass das zentrale Register von einem privaten Softwareunternehmen geführt wird. Das Land Niedersachsen ist dort Mitgesellschafter. Auf der Webseite können sich Berliner und Niedersachsen ein Halterkonto anlegen und jeden Hund für je 17,50 Euro anmelden. Alternativ geht es auch über ein Formular oder telefonisch, dann für 26,50 Euro. Viel zu viel, findet Dunja Reimann.
Also ich weiß nicht genau, wofür es sein soll. Außerdem ist der Preis einfach heftig dafür, dass man schon die Hundesteuer zahlt.
In Berlin sind allein dafür 120 Euro fällig. Heidi Hinze hat ihren kleinen Mischling Matti deshalb noch nicht beim neuen Register angemeldet.
Ich sehe auch nicht ein, dass eine Fremdfirma, die ich nicht bestimmen kann, meine Daten kriegt. Du musst angeben, wie du heißt, du musst angeben, was du für einen Hund hast, du musst die Registriernummer angeben.
Dafür haben die Hundehalter in Berlin bis Ende Juni Zeit. Danach könnte ein Bußgeld fällig werden, theoretisch, sagt Jan Thomsen von der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz.
Natürlich ist eine Pflicht zum Eintragen immer auch mit einer Sanktion verbunden, aber wir werden dann nicht gleich in der Stadt rumlaufen und Leute befragen.
Dafür gäbe es im Land Berlin wohl ohnehin nicht genug Personal. Und der Verein Berliner Schnauzen hält es immerhin für möglich, dass das Register bald wieder abgeschafft wird, sagt Ann-Kari Sieme.
Die Einführung eines solchen Registers vor 11 Jahren in Niedersachsen hat einfach ganz eindeutig gezeigt, dass die Kosten in keinerlei Verhältnis zu dem Nutzen stehen. Auch wenn diverse Klagen gegen den niedersächsischen Hunderegister damals keinen Erfolg hatten, werden wir trotzdem auch den Berliner Hunderegister nochmal rechtlich prüfen und gegebenenfalls dagegen klagen.
Ob Guinness demnächst im neuen Hunderegister registriert werden wird? Dunja Reimann zuckt die Schultern. Darüber will sie später nachdenken. Der Hund will jetzt spielen.
Ich habe es mir für Februar in den Kalender geschrieben, um erstmal zu gucken, was draus wird. Ich habe es verschoben. Man hat ja jetzt ein bisschen Zeit. Ich habe es nicht gemacht.
Anja Nils über das neue Hunderegister in Berlin. Und das war's auch von uns. Deutschland heute geht zu Ende. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen einen angenehmen Nachmittag.